Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 27. Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 13 bis 27. Und ich lese den Predigttext vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Lukas 24, Verse 13 bis 27. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?« fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?« fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias denn nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Bis dahin der Predigttext. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben: Mit Jesus verstehen wir die Bibel und mit der Bibel erkennen wir Jesus. Mit Jesus verstehen wir die Bibel und mit der Bibel erkennen wir Jesus. Der erste Punkt dazu, unser Problem. Wir lesen die Bibel gar nicht oder sehr wenig oder so, wie es uns passt. Nochmal, unser Problem, wir lesen die Bibel gar nicht, wenig oder so, wie es uns passt. Und das Beispiel hierfür sind diese beiden Emmaus-Jünger. Vers 13. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Und für Lukas ist die Richtung, in die diese beiden Jünger gehen, von symbolischer Bedeutung. Sie gehen von Jerusalem weg. Vermutlich gehen sie nach Hause. Dass sie aus Jerusalem weggehen, hat damit zu tun, dass sie nicht verstanden haben, welche Bedeutung die Ereignisse, die gerade passiert sind, haben. Jesus Christus ist kurz vorher am Kreuz hingerichtet worden. Das oberste jüdische Gremium hatte entschieden, er müsse sterben, und der römische Statthalter Pontius Pilatus ließ sich dazu bringen, ihn zum Tod am Kreuz zu verurteilen. Und das geschah dann. Vers 15. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Hier deutet der Evangelist Lukas an, diese beiden haben noch nicht abgeschlossen mit dieser ganzen Sache. Sie überlegten hin und her, wie kann das sein, dass Jesus, der doch offensichtlich ein Prophet, mindestens das gewesen ist, wie kann das sein, dass der hingerichtet worden ist? Jesus selbst gesellt sich ihnen zu. Und dann dieser Hinweis in Vers 16. Doch es wurden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Ein wunderbares Detail. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Ja, hatte Jesus sich verkleidet? Hat er irgendwie einen Hut tief ins Gesicht gezogen? Hat er seine Stimme verstellt? Wahrscheinlich nichts von all dem. Aber er trat auch nicht so auf und hat ihnen gesagt, hallo, ich bin Jesus, der Auferstandene. Sondern, ne, man kann sich das so vorstellen, also die sind da auf dem Hauptweg unterwegs und irgendwann nehmen sie wahr, ach, da kommt von der Seite so ein dritter Reisender, gesellt sich zu uns. Ja, es wurden ihnen die Augen zugehalten. Lukas meint hier, Gott hielt ihnen die Augen zu. Also nicht so, dass sie nicht mehr geguckt oder gesehen haben, sondern sie haben Jesus gesehen, wahrscheinlich eher beiläufig, und haben aber nicht genau darauf geachtet, wer ist denn das? Das ist doch Jesus, den kennen wir doch. Und dass sie so beiläufig diesen dritten Reisenden in den Blick genommen haben, das sagt Lukas, das hat Gott bewirkt. Gott wollte, dass sie in dem Moment nicht erkennen, dass es Jesus ist. Wenn man das umkehrt, dann wird deutlich, hätten sie sich diesen dritten Reisenden genauer angeguckt, dann hätten sie gesehen, dass es Jesus ist. Also nach seiner Auferstehung sah Jesus ungefähr so aus wie vor seinem Tod. Das wird dann später deutlich. Da zeigt Jesus seinen Jüngern sogar die Nägelmale. Die trug er immer noch an seinem neuen Leib. Das Wichtigste, was Lukas wahrscheinlich mit diesem Hinweis deutlich machen will, also Gott ließ es in diesem Moment nicht zu, dass sie Jesus erkannten. Das heißt, diese beiden Jünger, hören sich diese Predigt, diese Auslegung dieses Fremden so an wie wir heute. Ohne Jesus, wir sehen Jesus auch nicht. Das heißt, ein Stück weit schlüpfen diese beiden Jünger in unsere Schuhe. Sie hören auf das, was dieser dritte Reisende ihnen sagt. Und geben kein Deut darauf, also wer das jetzt äußerlich ist. Das ist für uns die wesentliche Botschaft, dafür, dass jemand von euch sein Leben Jesus anvertraut, dafür muss er ihn nicht leiblich sehen. Und das ist ja auch die Realität. Seit 2000 Jahren zeigt sich Jesus nicht leiblich. Das ist in den 40 Tagen zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt, ist es hier und da passiert, dass er sich ausgesuchten Jüngern und Jüngerinnen gezeigt hat. Danach noch einmal dem Paulus vor Damaskus und das war's. Also Paulus fasst das dann so zusammen im ersten Gründerbrief. Nach seiner Auferstehung, Pi mal Daumen, haben ungefähr 500 Menschen, 500 bis 600 Menschen haben Jesus dann gesehen. Das heißt, die größte Anzahl, die weitaus größte Anzahl von Christen, die es seitdem gegeben hat, Millionen von Christen haben Jesus nicht gesehen und glauben ihm doch. weil sie auf sein Wort hören. Ja, Vers 17, ne? Jesus tut wirklich nichts, um sich zu erkennen zu geben. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie niedergeschlagen stehen und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nicht weiß, was dort geschehen ist. Ja, man muss es tatsächlich so lesen, wie ich es eben getan habe. Also dieser Kleopas beleidigt diesen dritten Gefährten. Sag mal, so dumm kann doch keiner sein, oder? Du kommst doch auch aus der Richtung, aus Jerusalem. Du warst auch bestimmt da. Was stellst du denn für eine Frage, was da passiert ist? Die Stadt ist doch voll davon, dass dieser Prophet und vermeintliche König der Juden, Jesus von Nazareth, der ist hingerichtet worden. Und alle fragen sich, was ist da passiert? Wir bekommen hier mit, wie unverhohlen sich Menschen hinstellen können, Gott beleidigen und meinten, sie wüssten es besser als er. Also mit welcher Geduld Jesus sich da hinstellt. Oder er fragt dann, ohne groß auf diese Beleidigung zu reagieren, was denn? Was ist denn passiert in Jerusalem? Es ist kaum zu glauben, mit welcher Geduld Jesus die Beleidigung von Kleopas übergeht. Für uns ist das der Hinweis darauf, dass Jesus nach seiner Erhebung zum Herrn der Welt uns gegenüber immer noch mit derselben Gnade und Geduld erfüllt ist. Jesus ist der Herr, der für uns sein Leben gegeben hat. Nach seiner Auferstehung ist er für uns der König, der unserer Sünden wegen gekreuzigt wurde und bei dem wir in allen Anfechtungen Zuflucht finden. So, und dann lässt Jesus erst einmal die beiden Jünger erzählen. Wie deuten sie die zurückliegenden Ereignisse? Vers 19. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie, er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere obersten Priester und die führenden Männer haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Das steht für die beiden Jünger außer Frage. Also das, was dieser Jesus von Nazareth gesagt und getan hat, das macht ihn in der Geschichte Israels zu einem ganz Großen, auch nach seinem Tod immer noch. Was der getan hat, das überragt die Heiligen im Alten Bund. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Also der hat Tote auferweckt. Wie viele Kranke hat er geheilt? Er hat Propheten wie Elia und Elisa bei weitem überragt. Ja, und ne, Vers 21, und wir hatten gehofft, er sei der erwartete Retter. Welche Hoffnung wurde bei ihnen genährt? Ja, also dieser Prophet, das ist nicht nur ein Prophet, das ist der Messias. Und der ist jetzt mit uns nach Jerusalem gegangen. Was wird hier wohl passieren? Der wird doch jetzt Gottes endgültige Herrschaft aufrichten. Der wird doch jetzt Israel und vor allen Dingen den Römern und der ganzen Welt zeigen, dass er der König der ganzen Welt ist. Das hatten sie gehofft. Er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Ja, Kleopas, der bringt hier die Erwartung auch der anderen Jünger mit zum Ausdruck, wonach der Messias das ganze Volk Israel erlösen wird. Und die Frage ist, ist diese Zusammenfassung dessen, was Jesus ihnen offenbart hatte vorher, in den Taten und Worten, ist das eine plausible Zusammenfassung? Und wenn man sich das Lukas-Evangelium durchliest, ne, Lukas gibt uns ja Einblick darin, was hat eigentlich Jesus vor seinem Tod so gesagt und getan? Worauf konnte man sich, wenn man diesen Worten geglaubt hat, worauf konnte man sich einstellen? Und damit klar, man konnte sich darauf einstellen, was mit Jesus in Jerusalem passieren würde. Lukas 18, zum Beispiel Verse 31 bis 33, da sagt Jesus seinen Jüngern, die sind kurz vor Jerusalem, da sagt er ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Das sind klare Sätze. Jesus sagt ihnen, was passieren wird und wann. Jetzt. Wir gehen jetzt nach Jerusalem und in den nächsten Tagen wird das passieren. Deutlicher kann man es nicht sagen. Lukas hat seine Leser schon vorher auch durch andere Stimmen darauf aufmerksam gemacht. Zum Beispiel kündigt schon in Lukas 2 dieser alte Mann Simeon, der Mutter von Jesus an, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele werden durch ihn aufgerichtet werden. Das ist der frühe Hinweis, es kommt durch diesen Messias zur Scheidung in Israel. Viele werden ihn ablehnen, aber auch viele werden ihn als Retter annehmen. Das, was Jesus im Lukas-Evangelium sagt oder auch in den anderen Evangelien, das ist ja größtenteils an Juden gerichtet und teilweise ziemlich streng. Lukas 11, Vers 24, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn ich sage euch, viele, Klammer auf, viele von euch jüdischen Volksgenossen werden versuchen einzutreten in Gottes Reich und es wird ihnen nicht gelingen. Das ist der Hinweis von Jesus. Ihr braucht nicht zu glauben, nur weil ihr Juden seid und weil ihr mich irgendwie gut findet, werdet ihr teilhaben an der endgültigen Herrschaft Gottes. Die Tür ist eng. Das ist der Hinweis von Jesus. Ich als Messias werde Dinge tun, die werden euch ärgern. Ich muss durch ein Nadelöhr hindurch. Ich muss sterben. Und das müsst ihr verstehen und anerkennen. Lukas berichtet weiter. Vers 21, die Worte von Kleopas. Zu all dem ist heute schon der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen, die zu uns gehören, haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, Engel seien ihnen erschienen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Auch hier wieder, man könnte doch denken, dass Kleopas und sein Kollege gesagt hätten, bei dem Bericht, das Grab war leer. Ja, dann ist es doch so, dann ist er auferstanden, er ist auferweckt worden. Es kann doch nicht anders sein. Nee, was stattdessen der Fall ist, in ihrem Gehirn, in ihrem Kopf ging es kreuz und quer. Lauter Sperrungen und Haken. Jetzt kommt man gar nicht mehr klar. Was sollen uns die Ereignisse sagen? Jetzt ist er erst hingerichtet worden, jetzt soll er auferweckt worden sein. Welche Bedeutung kann das haben? Natürlich sind wir heutzutage rückblickend ungnädig, ne? Uns geht's häufig genug auch so, wie diesen beiden Emmaus-Jüngern. Wir lesen die Bibel oder wir lesen sie wenig oder gar nicht oder wollen sie falsch verstehen, weil wir einfach nicht klarkriegen, dass der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus der Mittelpunkt der ganzen Bibel ist. Was auch deutlich wird an diesem Zeugnis, die ersten Jünger und die Augenzeugen von Jesus und seiner Auferstehung, die waren nicht leichtgläubig. Die waren ziemlich starrköpfig. Das sagt für uns, also die Zeugnisse, die wir haben in den Evangelien, das sind Zeugnisse von Menschen, die nicht leichtgläubig waren. Die mussten schwer überzeugt werden, bis sie anerkannt haben, ja, es ist so. Der gekreuzigte Jesus aus Nazareth, er ist von Gott auferweckt worden und so hat Gott besiegelt, dass sein Tod ein wirksamer Sühnetod zur Vergebung unserer Sünden gewesen ist. Ja, selbst christliche Kreise neigen manchmal dazu, diese zentrale Botschaft nicht in der Mitte ihrer Gemeinde zu halten, sondern mit der Bibel in der Hand auf Nebenschauplätze auszuweichen und Dinge zur Hauptsache zu machen, die in der Bibel nicht zur Hauptsache erklärt werden. Nicht umsonst geht es so weit, es bilden sich teilweise richtige Sekten mit der Bibel in der Hand. Es sind Sekten, weil sie die Bibel nicht richtig auslegen, weil sie Jesus nicht in der Mitte sehen, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und wenn es nicht Sekten sind, die sich bilden, so haben viele Gemeinden damit Probleme, dass sie bestimmte Dinge so stark betonen, dass Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, nicht mehr die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Man streitet sich dann zum Beispiel über Abendmahl. Wer darf am Abendmahl teilnehmen? Muss er zu 100% das Gemeindebekenntnis mit unterschreiben? Oder ist die Hauptsache die, dass er ein Christ ist, der glaubt, dass Jesus der gekreuzigte und auferstandene Herr ist? Beliebtes Thema, wo man sich auch erschöpfend und bis zur Erschöpfung streiten kann, in manchen Kreisen, ist Endzeit. Und was für Zeichen wir gerade jetzt haben, die wir uns vor Augen führen müssen. Das sind alles Dinge, mit denen kann man sich beschäftigen, aber nicht so, dass der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn ausgehöhlt wird. Der zweite Punkt und auch der letzte für heute. Jesus öffnet uns die Augen dafür, dass er die Mitte der Bibel ist und er treibt uns an, sie mit Hunger und Freude zu lesen. Nochmal. Jesus öffnet uns die Augen dafür, dass er die Mitte der Bibel ist und treibt uns an, sie mit Hunger und Freude zu lesen. Hunger ist natürlich übertragen gemeint, ne? Nicht die Bibel aufessen, lesen und verstehen. Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, O ihr Unverständigen mit einem trägen Herzen, warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Bemerkenswert ist, Jesus fängt hier nicht an, so, ich bin Jesus und ich halte euch jetzt eine Brandpredigt. Sondern Jesus spricht hier wie so ein Prophet aus dem Alten Testament. O ihr Unverständigen mit einem trägen Herzen, warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Jesus ist, auch wenn er sich nicht zu erkennen gibt, zeigt er diesen beiden, er ist zornig über ihr Unverständnis. Für die beiden stellt es sich erst einmal so dar, als Überraschung, dass dieser vermeintlich unwissende dritte Reisegefährte jetzt so ein bisschen aus der Haut fährt. Also anstatt, dass er in ihre Klage mit einstimmt, ja, also waren schreckliche Tage in Jerusalem. Es geht mir genau wie euch, also ich habe da auch von diesem Jesus von Nazareth gehört und bin auch bitter enttäuscht. Nee. Jesus will sich ihnen hier noch nicht offenbaren, bis er sie von der Heiligen Schrift her darüber belehrt hat, wie notwendig sein Tod und seine Auferstehung gewesen sind, um Gottes Zusagen zu erfüllen. Später wird er sich dann diesen beiden in einem Ausdruck seiner gnädigen Gegenwart zu erkennen geben, nämlich bei der Mahlzeit am Abend. Ist heute aber noch nicht dran. Ja, ihr Unverständigen mit einem trägen Herzen. Der Hinweis auf das träge Herz besagt mehr, als dass jemand die Bibel nicht versteht, sondern dass er sie nicht verstehen will. Es ist etwas moralisch Verwerfliches, wenn jemand die Bibel liest, und er kann, und das ist ein Mensch, von dem man sagen kann, also der kann Bücher lesen, der ist nicht blöd. Und der dann aber sagt, ich verstehe die Bibel nicht. Das ist moralisch verwerflich. Die Hauptsache der Bibel ist für jeden verständlich. Und wer das Gegenteil behauptet, das ist ein Narr. Das wäre ja auch was, wenn die Bibel so ein Buch wäre, das nur irgendwelchen Eingeweihten zugänglich wäre. Ja, es stimmt, man versteht den Inhalt der Bibel nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, das ist wahr. Aber warum muss es der Heilige Geist tun? Weil wir von Natur aus diese verwerflichen, unverständigen Narren sind. Und deswegen ist es auch angebracht, dass wir, wenn wir merken, wir sind träge und leer und unwillig, die Bibel zu lesen, dass wir so zu Gott kommen mit der Bitte, Herr, ich bin dieser unverständige, verwerfliche Narr. Ich habe hier Gold in den Händen, aber ich würde jetzt lieber auf Netflix eine Serie lesen, weil mir das besser eingeht. Herr, vergib mir, verwerflichen, unverständigem Narren, dass ich deine Bibel nicht lesen will. Und so tue, als wenn das so schwierig wäre, sie zu verstehen. Das Evangelium kann jedes Kind verstehen. Sind nicht mal 1000 Seiten so ein Evangelium. 30 Seiten kann man in 2 bis 3 Stunden lesen. Also ihr merkt schon, ich komme so ein bisschen in Fahrt irgendwie und ich merke auch, weil ich bin selber oft genug dieser Narr. Ja, Unglaube ist vor allen Dingen moralisch verwerflich, weil er ein Misstrauen zum Ausdruck bringt gegen Gott und gegenüber seinen Zusagen. Ja, warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Wahrscheinlich hat Jesus mit ihnen zum Beispiel über so ein Kapitel wie beim Propheten Jesaja, Kapitel 53, gesprochen. Da ist der Knecht Gottes, der sein Leben gibt für das Volk. Er wird bestraft wegen unserer Sünden. Zwar ist da nicht ausdrücklich davon die Rede, dass das der Messias ist, aber Jesus legt seinen Jüngern nahe, also Leute, spätestens jetzt rückblickend, wenn ihr diese Ereignisse mitbekommen habt in Jerusalem, das kann doch nicht so schwer für euch sein, beides miteinander zu verbinden. Der König aus dem Stamm Juda, der Nachkomme Davids, der Retter. Er und dieser Knecht bei Jesaja 53 sind ein und dieselbe Person. Das hat euch noch kein Rabbiner vielleicht gelehrt, aber jetzt rückblickend, da muss doch der Groschen fallen. Jesaja 53, so ungefähr, Jesus hat freundlicher mit denen geredet. Musste der versprochene Retter, Vers 26, denn dies nicht alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrlichkeit gelangen? Frage und Antwort muss lauten, ja, es musste sein, es musste sein. Und dann, Vers 27, ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ja, der eine oder uns, andere oder von uns wäre bestimmt gerne dabei gewesen, ne? Also, was war das für eine, also, wir hatten wahrscheinlich noch ein paar Stunden Zeit, bis sie da angekommen sind, wo sie hin wollten. Also, werden sie jetzt, diese beiden Jünger, ein paar Stunden lang von Jesus, ohne dass er sich bislang zu erkennen gegeben hat, unterwiesen. Die werden später bekennen, so eine Predigt haben sie noch nie gehört. Es brannte in ihrem Herzen. Ja, wir wären gerne dabei gewesen, oder? Aber es ist nicht so geheimnisvoll, Das, was Jesus seinen Jüngern oder diesen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erklärt hat. Vieles davon oder das meiste davon hat Lukas uns in seinem Evangelium vorher schon mitgeteilt. Das ist ja kennzeichnend für alle vier Evangelien. Das meiste, was den Tod und die Auferstehung von Jesus betrifft und was das betrifft, wer Jesus eigentlich ist, das sagt Jesus selbst seinen Jüngern vor den Ereignissen. Was finden wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium über die Notwendigkeit, dass der Messias sterben musste? Ja, auch hier ein paar glasklare Sachen. Am grünen Donnerstag, Lukas 22, Vers 19 und 20, da feiert Jesus mit seinen Jüngern, den 12 und dann 11 Aposteln, ein Passamahl. Und dann berichtet Lukas, dann nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also Jesus hat hier klar und deutlich davon gesprochen, dass er in Jerusalem sterben wird und dass sein Tod die Bedeutung hat, dass es ein stellvertretender Sühnetod ist, zur Vergebung ihrer Sünden. Und auf dieser Grundlage, sagt Jesus, wird der neue Bund aufgerichtet, den Gott im Alten Testament angekündigt hat. Es gibt auch noch manch andere Hinweise, dass Jesus, der versprochene Retter, leiden musste, um Gottes Herrschaft herbeizuführen. Auf die Frage von Jesus nochmal, Vers 26, musste der versprochene Retter dies alles nicht erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrlichkeit gelangen? Ja, das musste so sein. Es wird uns im Lukas-Evangelium eingebläut. In seinem Bericht über die Passion von Jesus macht Lukas als Erzähler auch einige Anspielungen auf diesen leidenden Knecht Gottes, von dem in Jesaja 53 die Rede ist. Jesus selbst weist kurz vor seiner Gefangennahme auf Jesaja 53, Vers 12 hin, in Lukas 22, Vers 37. In der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet, der Knecht Gottes. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. Oder Lukas 23, Vers 9, da gibt Jesus vor dem Gericht von König Herodes auf alle Anfragen keine Antwort. Und er handelt hier wie der Gottesknecht aus Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. Und ein dritter Hinweis, Lukas 23, Vers 47. Da bekennt der Hauptmann, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter, so wie der Knecht Gottes, Jesaja 53, 11. Durch seine Erkenntnis wird er, der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Ich komme zum Schluss. Jesus musste sterben und auferstehen, damit sich Gottes Heilsplan erfüllt. Und Jesus hat seinen ersten Jüngern vorgemacht, wie sie die ganze Offenbarung Gottes verstehen können. Für uns hat Gott unter anderem einen Evangelisten wie Lukas dazu eingesetzt. Durch sein Evangelium erklärt Gott uns, welche Bedeutung der Tod von Jesus und seine Auferstehung in der Geschichte Gottes mit Israel und den anderen Völkern haben und welche überragende Bedeutung sie haben. Zum Schluss einige Anwendungen für uns bezüglich unseres Glaubens und vor allem Dingen des Umgangs mit der Bibel. Der erste Punkt, ich glaube 1, 2, 3, 4, ungefähr 10 Punkte. Der erste Punkt, wenn du an Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Retter glauben willst, musst du seine Worte hören oder sie lesen. Der Glaube an Jesus kommt nicht aus dem Nichts. Gott ist souverän und schafft Glauben, wo er will. Aber er hat seine Mittel. Und das Mittel, das er eingesetzt hat, das sind diese Berichte über Jesus in den Evangelien. Deshalb gilt, wenn man zum Glauben kommen will oder im Glauben bleiben will, man muss die Evangelien lesen oder hören, regelmäßig. Zweitens, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann lass dich einladen, das Evangelium zu lesen. Nimm zum Beispiel das Lukas-Evangelium. Lies es und bitte Gott, dir die Augen dafür zu öffnen, wer Jesus ist. Und diesem Jesus, der dir durch das Evangelium vor Augen geführt wird, dem vertrau dein Leben an. Der Jesus, der dir im Evangelium vor Augen geführt wird, das ist der echte Jesus. Einen anderen Retter gibt's nicht. Der dritte Punkt. Wer in seinem Glauben an Jesus bewahrt und gestärkt werden will, der lese dieses Evangelium häufiger. Durch dieses Evangelium führt Gott uns nicht nur irgendwann mal zum Glauben, er bewahrt uns in diesem Glauben. Und wenn du in der Erkenntnis von Jesus gestärkt werden willst, dann lies das Evangelium häufiger. Mir ging das ein Stück weit so, als ich zum Glauben gekommen bin, so mit 18, 19 Jahren, da hatte ich einen großen Elan, also vorher schon, habe ich gerne interessante Bücher gelesen. Da habe ich mir gesagt, ja, die Bibel, die liest jetzt durch, die ganze Bibel. Das habe ich dann, ich sag mal, in relativ kurzer Zeit getan. Aber dann stellte sich mir die Frage, warum soll ich jetzt mit der Bibel anders umgehen als mit anderen Büchern? Bei den anderen Büchern war das immer so, die habe ich gelesen, oft mit großem Interesse, und dann habe ich sie weggestellt. Also warum jetzt die Bibel auf dem Schreibtisch liegen lassen, wo ich sie doch gerade gelesen habe und intensiv gelesen habe? Lese ich sie jetzt nochmal durch, vielleicht ein zweites Mal? Ja, bis ich irgendwann registriert habe, also die Aufforderung in der Bibel selbst, sie regelmäßig zu lesen, die ist dringlich. Ich habe es dann auch irgendwann durch erste Anfechtungen gemerkt, ich muss die Bibel lesen, ich brauche die Bibel, ich brauche die Botschaft von Jesus, um im Glauben an Jesus zu bleiben. Ich glaube, hier haben viele Christen einen falschen Eindruck von dem, was zum Glauben kommen beinhaltet. Viele glauben, dann kriegst du von Gott so einen Chip ins Gehirn eingepflanzt. Ja, und der wirkt. Da spult Gott die Informationen drauf, die du brauchst über Jesus, ein für alle Mal. Und das war's. Es läuft anders. Viele Dinge vergessen wir ja auch immer wieder, ne? Wir haben es nötig, dass Gott uns durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist immer wieder den Jesus vor Augen malt, den wir in der Bibel sehen. Weil ansonsten stricken wir uns unseren eigenen Jesus zurecht. Oder wir fangen damit an, dass wir die Bibel wie so eine Art Steinbruch benutzen. Also wo ist heute mein Lieblingsvers für den Tag? Und dann hat man irgendwann so ein Sammelsurium von 100 Lieblingsversen, hat aber die Hauptbotschaft der Bibel nicht verinnerlicht. Ja, das war ein etwas längerer dritter Punkt. Vierter Punkt, lass es dir ein Anliegen sein, dein ganzes Leben lang die Bibel zu lesen. Es kennzeichnet Christen, dass sie bis ans Ende ihres Lebens, bis zu ihrem Tod, regelmäßig, um nicht zu sagen täglich, Gottes Wort lesen oder hören. Ich habe das von vielen alten Christen bezeugt bekommen. Das, was sie aufrecht gehalten hat in allen Anfechtungen, war, dass sie regelmäßig, und bei denen war es tatsächlich der Fall, sie haben täglich die Bibel gelesen. Und sie haben dann im Laufe ihres Lebens die Bibel mehrfach durchgelesen, vielleicht ein Dutzend Mal. Der fünfte Punkt, das betrifft vielleicht auch Neueinsteiger. Das Besondere an der Bibel ist, sie stellt nicht dich, sondern Gott in den Mittelpunkt. Das ist ein bisschen anders als bei Büchern, die wir sonst kennen. Wenn man so ein Buch, so eine Erzählung liest oder so einen Roman oder irgendwas, da gibt es meistens eine Hauptperson. Und mit der Hauptperson kann man sich identifizieren. Diese Hauptperson ist in der Regel ein Mensch, der Held der Geschichte. Der Held der Bibel, die Hauptperson ist Gott. Ja, gewisse Dinge kann ich von Gott lernen, ne? Oder wie Gott zu sein. Gott sagt zum Beispiel, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Aber in vielen Dingen kann ich gar nicht so sein wie Gott und soll ich auch gar nicht so sein wie Gott, sondern ich soll anerkennen, es gibt nur diesen einen wahren Gott und ich bin dazu berufen, ihn anzubeten. Und das ist eine Botschaft, die uns von Natur aus böse aufstößt. Man fängt in 1. Mose an. Geht durch die ganze Bibel bis Offenbarung, Kapitel 22. Und ständig steht dieser eine Gott im Mittelpunkt von allem. Und er ist es wert. Der sechste Punkt. Bete zu Gott auf Grundlage der Bibel. Wenn dir beim Lesen der Bibel der Gedanke kommt, Gott zu loben oder ihn um etwas zu bitten, dann tu es. Also ich bin irgendwann im Laufe der Zeit auch dazu übergegangen. Ich trenne die Zeiten nicht mehr so strikt, also erst Bibel lesen, dann beten, sondern ich gestehe, manche Impulse, Gott zu loben, kommen mir beim Bibellesen. Und dann halte ich auch kurz inne und bete zu Gott. Und dann lese ich wieder weiter. Der nächste Punkt, ich glaube der siebte, ne? Schreib dir Dinge, die dir beim Bibellesen wichtig geworden sind, auf. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch schon ein bisschen älter werde. Jedenfalls fällt bei mir immer mehr auf, manche gute Gedanken, die ich beim Bibellesen gehabt habe, die habe ich vergessen, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Was können das für Gedanken sein? Also das können Gedanken sein, im Blick auf Dinge, die ich gelesen habe. Oder es kann sein, dass ich eine Idee kriege, im Blick auf jemanden, den ich kenne, sei es, für den werde ich gezielter beten und intensiver beten als bisher. Solche Gedanken, die mir dann kommen, schreibe ich auf. Der achte Punkt, lies die Bibel planmäßig. Und es gibt heutzutage viele gute Bibellesepläne. Such dir irgendeinen davon aus oder frag jemanden, der sich auskennt. Es ist kein Problem, ne, anhand eines Bibelleseplanes in gewisser Zeit durch die ganze Bibel zu kommen. Der neunte Punkt ist ein Rat. Lies die Bibel laut und deutlich und langsam genug. Mir geht es so, wenn ich mir selber Dinge, also laut, ne, laut meint nicht rumschreien, sondern so wie ihr, ne, ungefähr in der Lautstärke, wie ich jetzt spreche, so wie ihr normalerweise lest, wenn ihr sprecht. Lies die Bibel laut und deutlich und langsam genug. Also keine Hektik. Und wenn du an einen Vers kommst, den du nicht gleich verstehst, vielleicht kurz innehalten, verstehe ich jetzt nicht, langsam weiterlesen. Man versteht nie alles auf einmal. Und die Dinge, die du verstehst, die merkt ihr gut. Der zehnte und letzte Punkt. Die Bibel ist Gottes heiliges und teures Wort. Die Bibel, das, dieses eine Buch, ist Gottes heiliges, teures Wort. Durch dieses Wort stellt Gott dir Jesus als gekreuzigten und Herrn und auferstandenen Herrn vor Augen. Und zwar so wirksam, dass du in Ewigkeit mit ihm vereint bist. Lerne die Bibel schätzen. Lerne Jesus lieben. Amen.